Dies ist eine Botschaft an alle Christen, aber besonders an alle Eltern und alle Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Matthäus 19, Vers 14 dient uns als Struktur für diese Botschaft und gibt uns drei Punkte, an denen wir uns orientieren wollen. Ich lese den Vers aus der Neues Leben Übersetzung. Aber Jesus sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn das Himmelreich gehört ihnen. Mein erster Punkt ist: Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Die Geschichte um diesen Vers herum ist den meisten von uns sehr gut bekannt. Wir haben sie oft gehört und viele können unseren heutigen Leitvers auswendig. Und trotzdem glaube ich, dass in diesem Vers mehr Potenzial steckt, als den meisten von uns bewusst ist. Mütter bringen ihre Kinder zu Jesus, um sie von ihm segnen zu lassen. Die Jünger wollen die Mütter mit den Kindern abwimmeln, aber dann greift Jesus ein und sagt zu seinen Jüngern: Lasset die Kinder zu mir kommen. Die Jünger hatten sicher keine böse Absicht, als sie die Kinder weggeschickt haben. Sicher waren sie müde von einem langen Tag voller Lehre von Jesus und wollten ihm und sich ein wenig Ruhe gönnen. Aber Jesus hat hier andere Prioritäten als seine Jünger. Jesus priorisiert die Kinder. Es ist ganz wichtig für uns als Gemeinde Jesu zu verstehen, dass dies nicht die einzige Stelle ist, wo Jesus Kinder in den Mittelpunkt stellt und sie priorisiert, sondern dass er dies die gesamte Bibel hindurch tut und dies auch von uns als seiner Gemeinde erwartet. Kinder sind bei Jesus Chefsache. Er stellt Kinder in den Mittelpunkt. Schauen wir einmal in die Bibel, um neu zu verstehen, wie wichtig Kinder und Jugendliche für Gott sind. In der Bibel finden wir 1700 Verse über Kinder, Kindheit und Gottes Herz für die Vernachlässigten. Immer wieder lesen wir, wie Gott spezielle Aufträge an Kinder und Jugendliche verteilt und er sie mächtig zu seiner Ehre gebraucht. Gott macht klar, er nimmt Kinder ernst. Und wir sollen dies auch tun. In Exodus 2 lesen wir von der jungen Miriam, die dazu beiträgt, dass Mose seine Babyjahre gut übersteht und bei seiner leiblichen Mutter aufwachsen kann. In Samuel 3 lesen wir, wie Gott dem jungen Samuel eine Botschaft des Gerichts anvertraut, die keiner von uns seinem Kind heute anvertraut hätte. In 2. Könige 5 lesen wir von einem kleinen Sklavenmädchen, welches ihrem kranken Herrn Naaman rät, einen Diener Gottes aufzusuchen, um geheilt zu werden. Naaman tut es und wird von Gott geheilt. Alles, was uns die Bibel über dieses Mädchen berichtet, ist, dass es klein war. So als ob dies das Wichtige wäre. Gott gebraucht ein kleines, unbekanntes Mädchen, um sich durch die Heilung Naamans zu verherrlichen. Er nimmt den kleinen Hirtenjungen David, um den Riesen Goliath zu Fall zu bringen, vor dem die ganze Armee Israels gezittert hat. In Psalm 8, Vers 2 lesen wir, dass Gott auch schon Kinder auserwählt hat, um ihn zu loben und den Feind zum Schweigen zu bringen. Er beruft Jeremia zu seinem Botschafter, obwohl der sich selbst viel zu jung für diese Aufgabe fühlt. Wenn wir dunkle Zeiten in Israel studieren, stellen wir fest, Gott gebraucht die Schwachen und Unscheinbaren, um Rettung zu bringen. Er gebraucht Kinder und Jugendliche. Wir sehen, wie der wahrscheinlich 17 Jahre alte Josef sexuelle Versuchung überwindet und später zum zweitmächtigsten Mann der damaligen Welt wird und Tausende von Menschen vor dem Verhungern rettet. Gott gebraucht die junge Esther, welchen ihren Kopf riskiert, um die Juden vor der Vernichtung zu retten. Der 8-jährige Josia hat in einer Zeit der geistlichen Dunkelheit vorbildhaft nach Gottes Maßstäben gelebt und sein Volk zurück auf den richtigen Weg gebracht. Daniel 1, Vers 4 lesen wir, dass Daniel noch ein Kind war, als er an den Hof des Königs von Babylon kam. Weit weg von seinem Heimatland und seinen Eltern weigert er sich, die Gebote seines Gottes zu brechen und widersetzt sich den Geboten des Königs. Er lebt ein Leben nach den Geboten Gottes in einem Land und einer Kultur verseucht von Götzenanbetung. In Joel 3, Vers 1 lesen wir: Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Wir lesen von einer wahrscheinlich 16 Jahre alten Maria, die von ihrem Umfeld geächtet wird, weil sie schwanger ist, ohne verheiratet zu sein. Gott gebraucht sie, um durch sie Mensch auf dieser Welt zu werden. In den Evangelien sehen wir, wie Jesus die Kinder in den Mittelpunkt setzt und sich um sie kümmert. Er kümmert sich um die Tochter der Kanaaniterin, um den dämonisierten Jungen, den Sohn des Hauptmanns von Kapernaum und die Tochter des Jairus. Das zentrale Thema der Lehre Jesu war das Königreich Jesu. Und Jesus sagt, genau dieses Reich gehört den Kindern. Und eine der harschesten Warnungen Jesu gilt denen, die Kinder am Glauben hindern. In Matthäus 18, Vers 6 lesen wir, wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Jesus scheint wenig Verständnis dafür zu haben, wenn wir Kinder vernachlässigen und uns nicht so um sie kümmern, wie Jesus es von uns als seinen Verwaltern auf Erden erwartet. Was uns zu unserem zweiten Punkt führt. Hindert sie nicht. Schnell kann jetzt der Gedanke aufkommen, so etwas Dummes passiert uns nicht. Ich gehe davon aus, dass niemand hier aktiv ein Kind hindern würde, zu Jesus zu kommen. Aber wir können Kinder nicht nur hindern durch die Dinge, die wir tun. Wir können sie auch behindern durch die Dinge, die wir nicht tun, sogenannte Unterlassungssünden. In Deutschland zum Beispiel können Eltern nicht einfach zu ihrem Kind sagen, wenn du willst, kannst du in die Schule gehen, du musst aber auch nicht, wenn du keine Lust hast. Wer dies tut, wird sich schnell vor Gericht wiederfinden, weil der Staat Kinder verpflichtet, in die Schule zu gehen und von Eltern erwartet, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken. Genau so sehen wir in 5. Mose 6, dass Eltern die Aufgabe haben, ihre Kinder zu lehren, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Eltern, die diese Aufgabe nicht wahrnehmen, machen sich genauso schuldig wie Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Hier stoßen wir schon auf ein erstes großes Problem. Die meisten Eltern und auch viele Christen heute wissen gar nicht mehr, was es bedeutet, Gott zu fürchten und seine Gebote ernst zu nehmen. In 2. Mose 12, Vers 24 sehen wir, dass Eltern eine Zeugnispflicht gegenüber ihren Kindern haben. Die Aufgabe von Eltern ist es, ihren Kindern zu sagen, was Jesus ihnen bedeutet. Eltern müssen erzählen, wie verloren sie in ihrer Sünde waren, bevor Jesus sie gerettet und verändert hat. Kinder sollten von ihren Eltern lernen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Eltern sollten das Vorbild jedes Kindes sein. Und die Gemeinde sollte die Eltern bei ihrem Auftrag unterstützen. Aber all dies passiert nicht mehr in den Haushalten von heute. Deshalb wächst eine neue Generation heran, deren Weltbild meilenweit von dem biblischen Weltbild entfernt ist. Eine Generation, der Gott egal ist, und die sich über seine Gebote lustig macht. Tatsache ist, dass wir statt eine neue Generation vorzubereiten, Gott zu dienen, eine Generation verlieren, wenn wir uns als Christen nicht auf den Weg machen und Gottes Auftrag wahrnehmen und umsetzen. Ein Drittel der Weltbevölkerung sind jünger als 15 Jahre. Das sind 2,3 Milliarden Kinder und Jugendliche. Auch für diese Kinder und Jugendliche gilt unser Auftrag, sie zu Jüngern Jesu zu machen. Tatsache ist aber leider, dass nicht wir sie zu Jüngern machen, sondern dass sie von der Welt gelehrt und ausgefüllt werden. Das amerikanische Kind schaut im Durchschnitt 7 Stunden und 38 Minuten Fernseher am Tag. In Deutschland ist der Schnitt sicher nicht ganz so hoch, aber er ist trotzdem bestimmt noch erschreckend hoch. Eine Studie sagt, die meisten Kinder haben am Ende der Grundschulzeit schon um die 8000 Morde im Fernseher gesehen. Was die Kinder ansehen, wird ihr Denken und ihre Weltanschauung prägen und formen. Zu dem Thema Fernseher fand ich bei meiner Vorbereitung ein Gedicht, welches sicher etwas drastisch ausgedrückt ist, aber doch mehr Wahrheit in sich hat, als uns meistens lieb ist. Es heißt der 23. Kanal. Der Fernsehapparat ist mein Hirte. Mir wird es an geistlichem Wachstum mangeln. Er weidet mich in meiner ganzen Freizeit auf meinem bequemen Sessel, so dass ich nichts mehr für Jesus tun kann. Er führt mich zu vielen guten Sendungen und lässt mich dabei meinen Auftrag vergessen. Er erquickt mich mit viel weltlicher Information und hält mich fern vom Bibellesen. Er führt mich auf der Straße des Stumpfsinnes und des geistlichen Nichtstuns. Und ob ich schon 100 Jahre alt würde, so könnte mich doch nichts von meinem Fernseher abbringen, denn er ist mein bester Gefährte. Sein Ton und sein Bild trösten mich. Er bereitet von mir viel Unterhaltung und hält mich von meinen Familienpflichten ab. Er erfüllt mein Haupt mit vielen Ideen, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Wahrlich, nichts Gutes wird aus meinem Leben herauskommen, denn der Fernseher lässt mir so wenig Zeit übrig, um Gottes Willen zu tun. Darum bleibe ich im Haus der Trägheit und des Nichtstuns für immer. Aber Kinder und Jugendliche schauen nicht nur Fernseher. Sie sitzen auch am PC und surfen im Internet. 200 Millionen YouTube-Videos werden täglich von Kindern und Jugendlichen weltweit geschaut. Wenn ein Kind Jesus googelt, wird es 461 Millionen Ergebnisse bekommen. Wenn es das Wort Porno googelt, wird es 951 Millionen Ergebnisse bekommen. Doppelt so viele. Die junge Generation verinnert die Werte der Welt und übernimmt die Weltanschauung, die sie vorgesetzt bekommen. Eine Studie der Pfingstler zeigt, von 100% Gemeindekindern in pfingstlichen Kirchen schaffen es nur noch 50% in die Nachfolge Jesu. Wenn dies schon bei den Pfingstlern so ist, welche prozentual als Denomination wachsen im Gegensatz zur Landeskirche, wie viel mehr ist dies dann wohl bei uns der Fall? Es reicht nicht mehr, ein Unterhaltungsprogramm für die Kinder sonntags zusammenzustellen, damit sie die Erwachsenen im Gottesdienst nicht stören. Es gibt einen sehr realen Kampf um die Herzen der Kinder und Fakt ist, viele, viele Kinder schaffen es nicht in die Nachfolge Jesu, sondern gehen auf dem Weg dorthin verloren. Das ist nicht nur traurig, das ist dramatisch. Wir dürfen Kinder und Jugendliche nicht länger passiv behindert zu Jesus zu kommen, sondern müssen aktiv alles geben, um sie für Jesus zu gewinnen. Wir als Verwalter Jesu hier auf Erden müssen die Aufgaben übernehmen, die Eltern so oft nicht mehr wahrnehmen. Wir müssen die uns anvertrauten Kinder und Jugendliche lehren, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Ich werde jetzt eine Zahl nennen, die sich tief in mein Herz eingegraben hat und die uns hilft zu verstehen, warum der Kampf um Kinder und Jugendliche so wichtig für den Feind ist. 80% aller Entscheidungen für Jesus wurden getroffen, bevor die Leute 15 Jahre alt wurden. Es ist wichtig für uns, diesen Fakt zu wissen, weil er zeigt, wie unglaublich strategisch wichtig Kinder und Jugendliche sind. Sprüche 22, Vers 6 sagt, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon abweichen, wenn er alt wird. Je früher Glaube im Herzen entsteht, umso tiefer gehen die Wurzeln. Wenn ein Kind schon früh lernt, Jesus nachzufolgen, ist es viel wahrscheinlicher, dass es auch später Jesus nachfolgen wird. Forscher sagen, dass der Großteil unserer Persönlichkeit als Erwachsene schon vor dem 7. Lebensjahr geformt wird. Kinder sind strategisch wichtig, weil der Ton ist sozusagen noch weich und man kann sie noch formen. Wer einen Erwachsenen formen will, muss dafür in der Kindheit anfangen. Und wer die Welt verändern will, muss Kinder prägen und beeinflussen. Der Teufel weiß das, deshalb kämpft er um die Herzen der Kinder. Und nicht nur der Feind weiß dies, jede große Bewegung dieser Welt hat das gewusst. Auch die Kommunisten und Nazis haben gewusst, wie wichtig es ist, die junge Generation für ihre Zwecke zu gewinnen, um die Zukunft der Bewegung zu sichern. Kinder zu ignorieren ist im besten Fall ein großer strategischer Fehler, aber im schlimmsten Fall eine Einladung für den Feind, unsere Kinder zu ruinieren. Wie können wir nun Kinder aktiv zu Jesus bringen? Eltern müssen ihren Erziehungsauftrag wieder neu wahrnehmen und ihre Kinder lehren, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Dies geschieht nicht nebenbei, sondern muss bewusst geschehen. Eltern brauchen Leidenschaft für ihre Kinder. Und besonders brauchen wir aktive Väter. Ich stimme Derek Prince zu, wenn er sagt, das größte Problem unserer Zeit sind passive Männer, die ihre Verantwortung als Ehemänner und Väter nicht ernst nehmen. Väter haben so viel Verantwortung von Gott bekommen. Sie sollen ihre Kinder vor Gott repräsentieren im Gebet und ihren Kindern Gott präsentieren und sie lehren, Gott zu fürchten und ihm zu folgen. Trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass viele Männer leidenschaftlicher über Fußball und die neuesten Autos reden, statt über Fragen der Erziehung und wie man die eigenen Kinder Gott nahe bringen kann. Wir als Männer und Väter müssen wieder unseren Platz einnehmen, Verantwortung übernehmen und die Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat, erfüllen. Nichts tun ist keine Option. Passivität ist die größte Beziehungssünde. Dies ist so viel wichtiger als ein dickes Bankkonto oder 3 Dienste in der Gemeinde zu leiten. Unsere Kinder sind unser Fleisch und Blut und wir müssen im Gebet und durch die Art, wie wir leben, um sie kämpfen. Ich habe selbst die letzten 10 Jahre als Mitarbeiter in der Kinderarbeit mitgearbeitet. Ich weiß, wie einfach es ist, schnell noch ein Programm für die Kinder zusammenzubasteln und das vielleicht sogar erst sonntags morgens. Und es tut mir leid, dass ich oft den Kindern nicht mein Bestes gegeben habe, sondern nur etwas Aufgewärmtes. Gott hat uns diese Kinder und Jugendlichen anvertraut. Wir müssen ihnen unser Bestes geben. Eine gute Frage, die wir uns stellen müssen. Würde ich mich anders vorbereiten, wenn Jesus in der Kinderkirche sitzen würde? Oh ja, ich hätte mich oft anders vorbereitet und das beschämt mich, weil Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. 27% der Leute in den Kirchen weltweit sind Kinder. Und trotzdem gehen weltweit im Durchschnitt nur 3% des Gemeindebudgets an die Kinderarbeit. Vielleicht muss hier einmal überlegt werden, ob das Budget erhöht werden kann, um in besseres Material zu investieren oder die Mitarbeiter besser fortzubilden und auszurüsten für den Kinderkirchenalltag. Wir als Kinderkirchenmitarbeiter und Jugendmitarbeiter sind Vorbilder für die Kinder und Jugendliche. Die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, nehmen sie sich zum Vorbild. Und so wird Jesu Warnung aus Matthäus 18 plötzlich ganz real für uns. Wir können durch die Art und Weise, wie wir leben, den Glauben von Kindern zerstören. Aber wir können auch umgekehrt durch unser Vorbild tiefe Wurzeln des Glaubens in den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen kultivieren. Dann werden sie auch als Erwachsene Jesus nachfolgen. Wir stehen in dem Kampf um die Herzen der jungen Generation direkt an der Front. Und das muss uns bewusst sein. Und wir müssen uns dementsprechend verhalten. Mein dritter und letzter Punkt ist, denn das Himmelreich gehört Ihnen. Reich Gottes ist nicht nur Erwachsenensache, sondern es ist Kindersache. Kinder wenden sich vom Glauben ab, wenn es langweilig wird. Sie müssen das, was sie lernen, auch umsetzen können. Wenn es nur Kopfwissen ist, führt es oft dazu, dass Kinder im PC das Abenteuer ausleben, was sie mit Jesus im wirklichen Leben erfahren könnten. Wir haben am Anfang bereits gehört, dass Gott in dunklen Zeiten immer wieder Kinder und Jugendliche gebraucht hat und ihnen spezielle Aufträge anvertraut hat. Wenn Gott Kinder und Jugendliche gebraucht, sollten wir uns nicht fürchten, ihnen Verantwortung zu geben und sie zu beteiligen am Bau des Reiches Gottes. Kinder müssen in den Dienst der Gemeinde integriert werden und für den Dienst ausgerüstet werden. Ziel ist es nicht, sie zu unterhalten, sondern sie zu Jüngern zu machen. Peter Hohemann sagt, Kinder haben eine sehr große geistliche Kapazität. Sie können Gottes Herz froh machen. Sie können Gott hören und ihm gehorchen. Sie können anderen dienen. Trotzdem sind Kinder auf Erwachsene angewiesen, welche sie ausrüsten, diese Dinge zu tun. Unser Mangel an Erkenntnis über die geistlichen Kapazitäten von Kindern kann ihren Glauben behindern und schaden. Gott erreicht oft seine großen Ziele durch kleine Kinder. Wir müssen Kindern die Möglichkeit geben, ihren Glauben umzusetzen. Wie können wir Kinder und Jugendliche mit einbeziehen? Wir können sie lernen, für andere zu beten und sie zum Beispiel auch im Erwachsenengottesdienst für Leute beten lassen. Wir können ihnen beibringen, das Evangelium weiterzugeben und ihnen Wege zeigen, wie sie mit ihren Freunden über den Glauben ins Gespräch kommen können. Wir können mit ihnen zusammen eine Aktion machen, die die Leute der Stadt auf Jesus aufmerksam macht, zum Beispiel eine Spielplatzevangelisation. Kinder können dazu beitragen, den Missionsauftrag zu erfüllen, indem sie für unerreichte Völkergruppen beten, Geld für Missionare erwirtschaften oder an Kurzzeiteinsätzen teilnehmen. Kinder kommen auch oft mit eigenen Ideen, dann gilt es, sie zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, ihr Projekt umzusetzen. Kinder, die früh lernen, anderen zu dienen, werden in ihrem Leben einen größeren Sinn finden, als nur für sich selbst zu leben. Ich komme zum Schluss. Wo sind heute die einst so großen Gemeinden von Ephesus und Philippi? Es gibt sie nicht mehr. Warum werden immer mehr Kirchen in Holland, Spanien und Australien verkauft und zu Hotels oder Moscheen gemacht? Weil wir eine Generation verloren haben. Warum hat Israel nach der Josua-Generation gelitten in den Tagen der Richter? Warum kam nach David Absalom? Weil sie eine Generation verloren haben. 80% aller Entscheidungen für Jesus werden getroffen vor dem 15. Lebensjahr. Wir als Leib Jesu haben die Verantwortung, die junge Generation zuzurüsten, um eine Generation zu werden, die diese Welt verändert und die Liebe Jesu bis ans Ende der Erde trägt. Bei Mose ist es optimal gelaufen. Er hat Josua vorbereitet und dafür gesorgt, dass es keinen Einbruch gab, als er von der Bühne ging. Er hat in die junge Generation investiert. Was die Mose-Generation nicht geschafft hat, das hat die Josua-Generation geschafft. Sie haben das verheißene Land eingenommen. Gott will nicht, dass es jedes Mal einen Einbruch gibt, sondern dass Generationen nahtlos voneinander lernen können. Nach Josua allerdings lief es nicht mehr so gut. In Richter 2, Verse 6 bis 10 lesen wir, dass in der Generation nach Josua niemand mehr Gott kannte. Man fiel sozusagen hinter den Mose-Standard zurück. Das Rad musste komplett neu erfunden werden. Alles, was wir Tolles mit Gott erreichen, hat wenig Wert, wenn wir es nicht in die nächste Generation rüberbekommen. Unsere Kinder und Jugendlichen sind so wichtig. Manchmal denke ich nachts an alle die, die durch die Kinderkirche oder den Jugendkreis gegangen sind, aber jetzt weit weg sind von Jesus, und das macht mich so traurig. Nur weil wir jetzt eine große, tolle, lebendige Gemeinde sind, bedeutet dies nicht, dass wir in Zukunft eine Gruppe von 20 Rentnern sind, die sich darüber unterhalten, wie toll es damals alles war. Lieber nur ein Drittel an Land einnehmen, aber Erbe hinterlassen, auf welches aufgebaut werden kann. Wir leben nicht nur für uns, sondern auch für die nächste Generation. Der Teufel fährt Milliarden von Euros auf, um die Herzen der Kinder zu gewinnen. Aber wir versuchen zu oft, die Kinder zu beschäftigen, statt sie für den Kampf vorzubereiten. Wir als Gemeinde Jesu müssen um die Herzen unserer Kinder und Jugendlichen kämpfen. Wir müssen Zeit und Geld in sie investieren und alles geben, um sie mit der Botschaft Jesu zu erreichen und ihren Glauben stark zu machen. Ich ende mit einem Zitat. Kinder haben höchste Priorität bei uns im König. Sie sind viele, sie sind strategisch wichtig und sie leiden unter Armut und vielem mehr. Gottes Ruf, sich aktiv um sie zu kümmern, erklingt aus den Seiten der Heiligen Schrift. Kinder zu Jesus zu bringen ist beides. Der Schlüssel, um den Missionsauftrag zu erfüllen und ein notwendiger Ausdruck des wichtigen Gebotes der Nächstenliebe. Amen.